Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 598. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und die Frau Patricia.
Hallo.
Ja, als ich gerade eben im Vorgespräch gefragt habe, habt ihr Bock über die Eintracht zu reden, da war die Rückmeldung irgendwie sehr verhalten. Wir werden gleich mal analysieren, woran es denn liegt. Aber wie immer natürlich am Anfang einer jeden Sendung der Hinweis, dass ihr uns gerne unterstützen könnt. Alle Informationen dazu findet ihr auf eintracht-podcast.de, da auf der Supportseite. Und ja, dann tragt ihr damit dazu bei, dass wir hier in regelmäßigen Abständen über die Eintracht reden, wenn nicht gerade Krankheit, Termine und üblicher Vorweihnachtsstress dazwischen kommen, was es ein bisschen schwierig gemacht hat in den letzten Tagen. Aber bevor die Hinrunde, naja, Hinrunde ist es nicht, aber bevor die diesjährigen Spiele rum sind, wollten wir eben heute nochmal über die Eintracht reden. Und das werden wir jetzt tun. Lieber Dennis, woran liegt es denn bei dir, dass du gerade nicht so Bock hast, über die Eintracht zu reden? Ich habe da gar keine Idee, was der Grund sein könnte.
Ja, genau. Nein, ist einfach euphorisch. Euphorie und mitreißender Fußball sieht, glaube ich, anders aus. Das ist die gesamte Thematik ist einfach momentan ein bisschen zäh und ja, wie gesagt, wir müssen drüber sprechen. Es ist im Endeffekt, ich hoffe auf eine Besserung im Winter, einfach, dass Rückkehrer wiederkommen, die auch dem ganzen System wieder ein bisschen Pep einflößen und dann bin ich schon, glaube ich, sehr zufrieden. Aktuell ist es einfach zäh, anstrengend und ja, wie gesagt, nervig, aber ich glaube, es geht euch auch so. Genau zu Details kommen wir vielleicht auch noch, auch gerade wenn du dann so Spiele anguckst wie das letzte. Selbst wenn du gewinnst, ist es irgendwie trotzdem komisch und nicht wirklich ansehnlich. Aber gut, ich denke, es geht euch genauso, oder Patricia, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich glaube, diese Gesamtunzufriedenheit, die so vorherrscht, zieht mich so ein bisschen mit runter. Es macht gerade nicht so viel Spaß und ich bin gedanklich schon in dieser Winterpause, einfach um mal, glaube ich, wieder sich zu sammeln, mal zu gucken, wie wird's, kommt vielleicht noch jemand im Winter, weil jetzt auch die ganzen Verletzungssorgen machen es nicht besser. Und ja, es ist alles in allem, es ist, du hast gesagt, komisch. Auch so dieses, du hast gewonnen, aber irgendwie so richtig Euphorie kommt da jetzt auch nicht auf. Und ich finde, komisch ist ein gutes Wort, weil ich blicke dann auch auf die Tabelle und dann sage ich mir jedes Mal, so schlimm ist es halt nicht. Es ist tatsächlich nicht schlimm. Man steht auf Platz 7, man hat 2 Punkte, glaube ich, hinter Platz 4, 5 Punkte hinter Platz 2. Abstand auf Platz 8 sind auch 6 Punkte. Es ist nicht so dramatisch, wie sich das manchmal anfühlt, wenn man Kommentare liest oder mit Leuten spricht. Aber trotzdem ist da so eine gewisse Unzufriedenheit, was ich ja verstehe, weil es ja wirklich viele Punkte gibt, die man ansprechen kann, die vielleicht aktuell nicht so gut laufen. Bei mir ist es zum Beispiel die wackelige Abwehr. Immer wenn ich an die Abwehr der Eintracht denke, ist es ja die zweitschlechteste Defensive der Liga, nach Zahlenwerten. Und da graut es mir. Also es ist wirklich, was man manchmal für Tore kassiert, was für eine Zuordnung da hinten ist oder eben was für eine Zuordnung fehlt hinten. Und dann fallen dir noch deine Stürmer aus oder die zünden nicht und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie so ein bisschen, ich habe das Gefühl, alle sind so in Nörgellaune und es gibt viel zu nörgeln. Und aber irgendwie gibt es, dass die Tabellensituation jetzt auch nicht so zu 100% her komplett zu nörgeln. Und es ist alles richtig komisch und ich würde mir irgendwie wünschen, dass es sich entspannt und vielleicht ist so eine Pause ganz gut und man kann im neuen Jahr nochmal neu starten oder neu angreifen. Ich hoffe es zumindest, weil aktuell ja so richtig viel Spaß macht es leider nicht.
Ja, ich kann das alles voll und ganz verstehen. Ich weiß noch nicht so richtig, welches Gefühl ich da haben soll. Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite siehst du dann unter der Woche eine gute Leistung eigentlich gegen Barcelona. Klar, du gewinnst nicht, du holst nicht mal irgendwie einen Punkt. Du hast aber halt auch wenig Tore kassiert und du hast sehr lange mitgespielt, mitgekämpft. Alles gut, dann hast du dieses Ding gegen Augsburg, wo man sich eigentlich dann aufregt, weil man denkt so von wegen alles, was du gerade gesagt hast oder was ihr gerade gesagt habt, es ist kein mitreißendes Spiel. Du kriegst irgendwie blöde Gegentore und alles Mögliche. Aber dann kann ich auch eigentlich wieder mit dem Trainer und mit der Mannschaft nicht böse sein, weil, wie du es gerade eben richtig gesagt hast, dann hast du halt irgendwie viele Ausfälle, Spieler, die nicht an ihr Leistungsniveau irgendwie rankommen. Dann hast du nach einer guten Stunde noch die Situation, dass Robin Koch ausgewechselt werden muss und so weiter. Also da sind halt viele Dinge, die mich auch so ein bisschen, ja, ratlos, komisch trifft es tatsächlich sehr gut, komisch zurücklassen und ich nicht weiß, welches Gefühl ich da haben soll und wie ich das alles irgendwie bewerten soll. Und dann laufen einem so Statistiken irgendwie über den Weg, wo man dann drauf guckt und denkt so, das fühlt sich auch gerade nicht so an. Wisst ihr, wie viele Punkte die Eintracht letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt in der Saison hatte?
Nee, gar keine Ahnung. Jetzt sind es 24, oder?
Jetzt sind es 24, genau. Das
ist schon gar nicht schlecht eigentlich, was die Ausbeute wahrscheinlich ähnlich auch, oder?
27, also es sind 3 Punkte Unterschied
noch. 3 Punkte, ja.
Also es ist jetzt auch wenn man mal guckt, in den letzten 10 Jahren ist es immer noch so eins der Top 3, 4 Ergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt.
Die ja, natürlich, alle das sage ich ja.
Die sind alle
ist
gar
nicht so dramatisch.
So weit weg. Das, der einzige, wo halt schon ein Unterschied ist, dass wir mit 29 kassierten Toren deutlich mehr haben als in den anderen Saisons davor. Da war der schlechteste Wert mal 23. Also es sind immerhin 6 mehr Tore, die wir kassiert haben.
Es ist so ein bisschen, dass, glaube ich, die Erwartungen gestiegen sind, aber auch dieses Gefühl, was man hat, wenn man diese Spiele verfolgt hat, dass da ja irgendwie trotzdem mehr drin war. Also es gab so Spiele, wo man sich denkt, warum? Also Heimspiel gegen Union, denke ich bis heute noch dran, warum? Oder, also es gab einige von denen und auch bei den Gegentoren, die man gefressen hat, und du hast es gerade gesagt, es waren sehr, sehr viele, es waren viel zu viele. Bei so vielen Toren habe ich mir gedacht, warum? Das war wirklich komplett unnötig, dieses Tor zu kassieren. Ja. Und wenn man das mit einbezieht, dann weiß man ja, was eigentlich vielleicht drin gewesen wäre, hätte man die vermeintlich kleinen Fehlerchen abgestellt. Und ich glaube, so klein sind die halt wahrscheinlich nicht. Wenn sich's durch eine ganze Saison zieht, wird da ja irgendwie schon ja was Größeres dran hängen und es wird nicht so leicht zu beheben sein, wie man vielleicht denkt. Aber es ist von außen jetzt immer so einfach gesagt, ne? Es ist einfach so, okay, diese von vor dem Fernseher oder aus dem Stadion beobachteten kleinen Fehler, die man da macht, die unnötig waren, wenn man die sich sparen hätte können, dann würde man jetzt noch besser dastehen. Und ich glaube, das ist auch so, was so ein bisschen frustriert am Ende.
Ja. Ja, also ist jetzt die Frage, wie man dieses Bild dann jetzt zeichnen will. Man könnte jetzt sagen, so, du, wenn wir ein Spiel mehr gewonnen hätten, dann wären wir quasi auf dem gleichen Niveau wie die anderen. Wenn man sich das dann aber anguckt und sagt von wegen, naja, wenn du halt so Spiele wie irgendwie hier Mainz, Wolfsburg, you name it, dann da irgendwie gezogen hätte, dann wäre das eigentlich die absolute Spitzensaison in den letzten 10 Jahren gewesen.
Gut, gegen Mainz haben wir ja gewonnen, glaube ich, ne? Aber Heidenheim war Heidenheim, so ein Ding, wurde unentschieden. Du sagst, das Wolfsburg, das ist so dieses Generelle. Und du hast gerade was sehr Gutes auch vorher schon angesprochen gehabt, René, mit Barcelona. Das ist wieder sowas, du spielst mal wieder ein schönes Spiel, du bist wach, pennst 5 Minuten, fängst 2 Tore so ungefähr, hast das Spiel wieder aus der Hand gegeben, verloren.
Ja, was aber okay ist, gegen Barcelona nur 2 Tore fressen.
Ja, das schon, aber das ist so dieses, das macht einen trotzdem, also mich macht das unzufrieden, wo man dann denkt, es wird wieder natürlich nicht belohnt, sowas wie, klar kann man jetzt wieder, ziehst halt wieder das Gute davon, dass du da mal wieder eine Leistung gezeigt hast und nicht 6-0 wieder auf den Deckel bekommen hast gegen Barcelona, da stimme ich auch jedem zu, der das sagt, alles gut. Aber es sind, für mich persönlich ist das dann wieder sowas, ich kann mich da natürlich nicht so motivieren, wie wenn es jetzt nur ein 1-1 gewesen wäre, du im Endeffekt nicht 5 bis 10 Minuten das Fußballspielen einstellst, 2-mal dasselbe Tor hintereinander bekommst. Ja. Das ist ja nicht nur in dem Spiel gewesen, sondern war es gegen Leipzig, war es gegen Atalanta Bergamo und so weiter. Das sind alles Spiele gewesen, wo du gesagt hast, oh, da wird das Fußballspielen regelrecht auf und dann kommen 3-mal oder 2-mal dieselben Tore hintereinander in kürzester Zeit. Das nervt schon. Und Patrizia hat auch schon was angesprochen, nämlich so diese individuellen Fehler oder wo dann im Endeffekt auf einmal der Abwehrspieler da steht, lässt sich austanzen wie in der, ja, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Kreisklasse Fußball ist dann schon, verstehe ich nicht. Auch wenn man sagen muss, wir haben ein Riesenverletzungspech, die Mannschaft wird ständig neu zusammengewürfelt und so weiter. Ja, das ist richtig. Aber hier sind ja teilweise, da nehme ich sogar eher Dino Topmöller in Schutz und sage, da ist es schwierig, ein Konzept, was auch mit auf Automatismen und so weiter basiert, einen schönen Fußball spielen zu lassen, ist schwierig. Trotzdem kann ich doch von jedem Fußballprofi erwarten, dass wenn er auf den Platz kommt, also erstens 100% gibt und zweitens, dass er gerade auch in der Abwehr, dass er sich nicht da austanzen lässt, als hätte er noch nie Fußball gespielt. Und da sind auch genauso ein Koch und ein Theat, die wirklich genug Erfahrung haben. Das ärgert mich über diese Gesamtbetrachtung, wenn ich mir das hier von der Hinrunde angucke, sind das ganz viele Spiele gewesen, wo man an die Grundtugenden nicht rangekommen ist. Da waren wir weit weg von einem schönen Fußball, aber es hat selbst das Einfachste, die Grundformeln vom Fußball haben gefehlt. Dann hast du auch mal richtig auf den Sack bekommen in Spielen, mal diese 6-0-Ergebnisse und so weiter. Aber ansonsten muss man sagen, da waren viele Spiele dabei, da hattest du noch Glück, dass der Gegner dann die Chancen nicht gemacht hat. Und das ist eigentlich das, was mich unzufrieden zurücklässt, dass anscheinend nicht alle sich motivieren können, dort zumindest eine Grundleistung abzuliefern. Das neu zusammengewürfelt und so weiter mit Verletzungspech, das ist einfach ärgerlich. Und da hatten wir dieses Jahr auch wirklich viel Pech. Und dafür sind diese Punkte, die wir gesammelt haben, 24, ich habe es gesagt, eigentlich wieder besser, als man es auch in der Wahrnehmung hatte, wenn man sich die Spiele so angeschaut hat. Da sind wir noch mit dem blauen Auge davongekommen. Das muss sich aber dringend ändern, auch für die Rückrunde, dass du diese individuellen Sachen, weil du könntest erstens noch besser dastehen und du willst ja vielleicht trotzdem auch nicht auf Platz 7, 8, 9 da versauern, sondern willst ja vielleicht trotzdem noch mal schauen, ob du nicht doch Platz 5 oder 6 einnehmen kannst, um europäisch noch mitzukicken.
Also ich glaube, das Ziel international, also auf einem internationalen Tabellenplatz die Saison zu beenden, das ist nach wie vor gegeben, daran hat sich nichts geändert. Aber nochmal zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch da bin ich mir nicht sicher, ob ich dann da wirklich sauer sein soll oder nicht, weil ich kann das schon auch irgendwie nachvollziehen, zu sagen, wenn du unter der Woche gegen Barcelona wirklich nicht 90 Minuten, aber 83, 84 Minuten auch eine mentale Höchstleistung gebracht hast, und dann heißt dein Gegner, ja, es ist das letzte Heimspiel, aber dann heißt dein Gegner am Samstagnachmittag der FC Augsburg, da weiß ich auch nicht, ob ich mich so hochgradig motivieren kann. Und du musst halt auch bedenken, dass ganz viele von diesen Spielern dann auch wahnsinnig viele Spiele schon in diesem Jahr in den Knochen haben. Also wie viele englische Wochen hatten wir? Dann hatten wir Länderspielpausen, wo dann auch eine ganze Reihe von Spielern von uns mittlerweile irgendwie unterwegs sind und so weiter. Also da ist auch einfach viel Programm gelaufen.
Aber dann wären wir ja wieder beim Thema Kaderplanung und dann ist der Kader zu dünn, um diese Ansprüche, was willst du spielen, das stimmt, ja, klar,
logisch. Am Ende des Tages zeigt sich, und das schon seit Wochen, und ich hatte das ja hier auch schon mit Marvin diskutiert, am Ende zeigt sich jetzt, dass dieser Kader Lücken hat, dass er nicht so breit ist, wie man vielleicht am Anfang gehofft hat, und dass du halt auch irgendwann die Konsequenzen dessen tragen muss, wenn du sagst, dass du halt an vielen Stellen auch eher auf junge Spieler setzt, die vielleicht noch nicht so diese Erfahrung, noch nicht so diesen Rhythmus drauf haben, wo du halt entwickeln und irgendwie dann damit Geld machen willst in so einem 2- oder 3-Jahres-Rhythmus. Das holt dich dann halt einfach ein. Und trotzdem kann ich auch jeden verstehen, der sagt, naja, wir haben zwar keinen Champions-League-Kader, aber der Kader muss trotzdem von den Leistungen her in der Lage sein, Wolfsburg, Heidenheim und Augsburg zu schlagen. Und das jetzt nicht einfach mit viel Glück und irgendwie 2 nicht gegebenen Abseitstoren, sondern eigentlich schon mit, naja, sagen wir mal, mit so einem soliden 2-0, 3-1 oder irgendwas musst du da schon am Ende des Tages aus diesen Spielen rausgehen. Also auch diese Stimmung oder diese Wahrnehmung kann ich nachvollziehen und verstehen. Nur ich merke für mich selbst, dass ich da gerade sehr am Schwanken bin und nicht so richtig weiß, was ich damit gerade anfangen soll.
Wie ist es denn bei dir, Patrizia?
Ja, ähnlich. Ich weiß nicht. Ich versuch's. Ich tue mich auch schwer, dass immer darauf zu schieben, ja, es ist Ende des Jahres, das verstehe ich sogar, dass man da eine große Belastung hatte, dass es Verletzungsausfälle gab, dass viele Spieler vielleicht auch über ihr Pensum gegangen sind. Es gab ja auch Länderspielpausen dazwischen, da hat ja auch nicht jeder Pause gehabt, sondern war zum Teil auch unterwegs. Also es war, glaube ich, schon viel, das ist jede Saison so und das ist ja auch das Problem, wenn du Doppel- oder zum Teil Dreifachbelastung hast. Dreifachbelastung ist bei der Eintracht ja nicht mehr. Aber ich verstehe das. Was ich nicht so 100% verstehe, ist dieses, ja, dann kann man sich nach Barcelona nicht für Augsburg motivieren. Okay, aber dann ist das irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Einstellungsproblem oder ein Problem, dass du als Trainer vielleicht deine Spieler nicht anzündest oder nicht motiviert bekommst, weil ich verstehe das schon, das Ende des Jahres und dann kommst du von Barcelona und dann ist Augsburg, dass da diese Verlockung ist, zu sagen, boah, ja, ist jetzt, schmeckt jetzt nicht so, ne? Aber es ist ja trotzdem noch dein Alltagsgeschäft und es steht ja trotzdem was auf dem Spiel und es ist ein wichtiges Spiel, wie jedes Spiel in der Liga irgendwie wichtig ist, um am Ende genug Punkte zusammen zu haben, um die Ziele zu erreichen. Deswegen finde ich schon, dass man da einen gewissen Funken Motivation noch aufbringen muss, zumal das ja jetzt auch so Endspurt ist, ne? Das war jetzt das letzte Heimspiel, dann kommt jetzt noch das letzte Auswärtsspiel und dann ist auch erstmal Schluss für ein paar Wochen.
Ja, gar nicht so lange.
Ja, und es wird ja trotzdem trainiert und so, ne? Also es ist jetzt nicht, dass die Spieler auf einmal Urlaub haben, aber es ist ja trotzdem erstmal so dieses, die Bundesliga pausiert mal kurz. Deswegen, ja, wäre zumindest wünschenswert, dass man sich dafür noch motivieren kann. Ich will jetzt auch keinem vorwerfen, dass da keine Motivation ist. Vielleicht liegt es auch gar nicht daran, aber ich rätsel ja schon seit Wochen, woran das überhaupt liegen kann. Keine Ahnung, ich kann es mir nämlich oft nicht erklären. Es ist auch so dieses, dass du zusammenbrichst, wenn du ein Gegentor kassierst und dann, wie ihr schon richtig gesagt habt vorhin, oft in kürzester Zeit ja mehrere Gegentore kassierst und damit das ganze Spiel aus der Hand gibst. Das war ja gegen Atalanta, war das ja eklatant so, dass man das Gefühl hatte, eigentlich ist das Spiel im Griff und eigentlich läuft es ganz gut. Und dann kassierst du diese drei Tore am Stück und natürlich bricht dich das, aber warum passiert das? Und ich verstehe nicht, ist das psychologisch, sind das individuelle Fehler, kommt einfach alles zusammen, ist es eine taktische Schwäche, ist es ein Motivationsproblem? Ich weiß es nicht und das macht mich irgendwie fertig, weil es ja auch, dann hast du so ein Spiel gegen Barcelona und natürlich verlierst du das, aber irgendwie gehen wir alle raus und sagen, ja, mit der Leistung kann man aber doch zufrieden sein, darauf kann man doch aufbauen. Und dann kommt wieder irgendwie eine andere Leistung, wo man sagt, boah, aber irgendwie hat das jetzt wieder gefehlt, was ich gegen Barcelona gesehen habe. Und diese Schwankungen und dieses, dass man es nicht begründen kann, macht mich ein bisschen fertig. Weil ab und zu ist es ja auch dann vielleicht leichter zu begründen, dass man sagt, hey, der und der Spieler fällt aus und der ist eine Schlüsselpersonalie gewesen und man merkt, dass der fehlt. Aber das ist es ja nicht. Es ist irgendwie so diffus und das ist zermürbend, weil ich auch gar nicht weiß, wissen die selbst, woran es liegt? Keine Ahnung. Vielleicht ja, vielleicht nein.
Gehe ich voll mit, ja.
Es ist schwer zu greifen, weil man halt einfach nicht diese, wie du schon richtig gerade gesagt hast, man hat halt nicht diese einzelnen Gründe, wo man sagen kann, dass es da oder daran jetzt liegt. Und das ist, glaube ich, das, was man einfach auch braucht, um das für einen selbst dann irgendwie vernünftig zu verarbeiten zu können, dass man es halt nicht richtig greifen kann.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, die man sich hier stellt, ist, Schuster, bleib bei deinen Leisten, konzentrier dich aufs Kerngeschäft, ob man im Endeffekt überhaupt den Zug Champions League in der Form, wie es hier ist, du hast vorhin was Gutes auch angesprochen, René, mit die Spieler sind überspielt teilweise. Ja, das sehe ich teilweise auch. Auch wird ja auch klar kommuniziert von jemandem wie Mario Götze, der dann sagt, Mensch, wenn ich in der Woche mal 30 Minuten auf dem Platz stehe, dann ist das schon teilweise oberste Kante, mehr geht nicht. Wann setze ich die ein? Wo setze ich meinen Fokus? Es ist so ein bisschen, das ist tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema und jetzt würden wir uns im Kreis drehen mit Kader, also zu dünn besetzt, auf falsche Spieler gesetzt, Pech gehabt mit Verletzungen und. Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, das ist auch den Verantwortlichen bewusst. Das hast du jetzt, kannst du jetzt eh nichts dran machen. Wintertransferperiode wissen wir auch alle, super schwierig, sauteuer, kompliziert. Welche Mitbewerber würde dir auch noch jemanden von den Spielern abgeben überhaupt? Wer bringt dich sofort weiter, wer hilft dir sofort weiter, wer bindet einfach nur. Das sind ja alles Fragen, wo wir alle uns einig sind. Das ist auch in der Vergangenheit schon oft schiefgegangen, wenn du da dann gesagt hast, jetzt auf Teufel komm raus, versuchst du da jetzt noch irgendwas übers Knie zu brechen, um mit einer hohen Investition und ob das Geld überhaupt da ist, ja auch die Frage, hier noch was zu reißen. Das ist ein sehr hohes Risiko. Wann kommen deine Spieler wieder zurück? Das ist schon alles richtig. Jetzt muss man nur sagen, jetzt musst du aufpassen, dass du, ja, bist du ja in einer guten Position mit deinen 24 Punkten, muss man immer sagen, weil die anderen aber auch so extrem, inkonsequent oder ähnlich katastrophale Spiele drin haben wie wir. Wenn ich mir da anschaue, ich glaube, Patricia, du hast vorhin gesagt, das sind, glaube ich, auf Platz 3, 5 Punkte oder was, oder auf Platz 2 sogar. Das ist schon verrückt eigentlich. Die Bayern sind oben weg, aber selbst die, ihr habt vorhin gesagt, Motivationsproblem, da spielen die dann unentschieden gegen Mainz, wo auch jeder denkt, was ist denn mit euch los? Und das noch mit Glück. Also es ist schon irgendwie ist eine seltsame Saison und du stehst auch nur so weit oben, glaube ich, weil die anderen oben es einfach nicht hinbekommen oder hast noch eine Chance oben mit anzugreifen, weil die anderen es nicht schaffen, ein bisschen konsequenter zu spielen. Die Frage ist allerdings, hast du das in der Rückrunde, in der Form auch wieder? Wie ist es? Worauf musst du dich konzentrieren? Wie sind deine Kapazitäten? Wann kriegst du die Punkte noch eingefahren, die du jetzt auf jeden Fall noch brauchst? Das macht mir so ein bisschen, diese Strategie habe ich hier teilweise noch nicht so ganz erkannt, dass eigentlich du dich hauptsächlich auf die Bundesliga konzentrieren musst. Dieses Mitspielen in der Champions League war dann teilweise zwar sehr nett anzuschauen, trotzdem Früchte hat es auch nicht getragen. Ich weiß es nicht. Das macht mich einfach in der Gesamtanschauung etwas traurig, muss ich einfach sagen. Nicht unzufrieden, sondern eher traurig, dass du einerseits in der Champions League eigentlich auf verlorenem Posten jetzt stehst, in der Bundesliga aber auch Punkte hast liegen lassen, weil du, glaube ich, dich, und das stimmt schon, was du sagst, René, in der Champions League ausgetobt hast, dass das dann leider zu nichts wirklich geführt hat. Das ist halt das, was mich ein bisschen ärgert. Leistungssteuerung ist hier sicherlich ein Thema, liegt aber alles wieder im Großen und Ganzen der Kader. Und ja, da werden wir jetzt nicht viel dran ändern können. Außer ihr habt noch eine gute Idee.
Nee, also ich glaube, ausgetobt hast du dich nicht so wirklich in der Champions League, aber es ist halt schon einfach eine andere Bühne und da ist doch, glaube ich, schon einfach auch grundlegend so die Anspannung in einem jeden Spieler ein bisschen eine andere. Nochmal zu deinem Thema mit wir stehen halt da, weil die anderen nicht so konsequent waren. Ich glaube schon, dass die Mannschaften, die vor uns waren, im Vergleich zu den letzten Jahren konsequenter waren. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es diese erste Saison ist, die sich irgendwie komisch anfühlt. Also jetzt nicht nur auf die Eintracht bezogen, sondern auf die Bundesliga an sich. Da war es ja in den letzten 3, 4 Jahren immer so, dass du sagst, naja, eigentlich ist bis auf irgendwie den FC Bayern, der da vorne wegläuft, sind alle so ein bisschen so, du weißt nicht so richtig, was du mit machen sollst und eigentlich struggelt jeder so ein bisschen. Ich glaube, momentan die Mannschaften vor uns sind da ein bisschen weniger von betroffen. Wir haben Glück, dass wir da stehen, weil die Mannschaften, die hinter uns sind, es halt noch schlechter machen als wir. Und zu dem Thema Wintertransfers, ich glaube, das ist relativ alternativlos. Du wirst da jetzt was tun müssen, weil ja, wir stehen jetzt mit den 24 Punkten gar nicht so schlecht da. In diesen 24 Punkten ist aber halt auch mit drin, dass bis vor, 3, 4 Spieltagen wir einen funktionierenden Stürmer da hatten, der halt jetzt ausfällt, wo du nicht weißt, wann der tatsächlich wieder voll im Saft ist. Du musst mit einem Usun jetzt gucken, dass du den jetzt nicht wieder komplett irgendwie verheizt. In den 24 Punkten ist auch mit drin, dass du einen Robin Koch seit Wochen mit Wadenproblemen halt trotzdem einfach mitschleifst, beziehungsweise er halt einfach gewaltig auf die Zähne beißt und da halt jede Woche irgendwie spielt. Und du hast jetzt 2 Spieler bis wahrscheinlich Mitte, Ende Januar beim Afrika-Cup und wir erinnern uns noch an die letzte Nummer, was dann da war, als Skiri da war, der kam dann da mit noch schlechterer Leistung zurück. Und der ist ja jetzt auch nicht auf einem absoluten Formhoch. Also ich glaube, man kann jetzt keinen, es sieht schon gut aus und wir machen weiter, so kann es jetzt nicht geben. Du musst da jetzt irgendwie, Entschuldigung, Du musst da jetzt irgendwie handeln. Du musst natürlich jetzt nicht irgendwie in so ein komplettes, sinnfreies, einfach nur wir machen was, damit wir was gemacht haben, verfallen. Das muss schon alles irgendwie Hand und Fuß haben, aber du musst in der Winterpause da jetzt nachlegen, sonst hast du da halt richtig ein Problem in der Rückrunde.
Okay, gerne, also, wenn Patricia was da... Also ich würde es mir wünschen, aber René, sind wir doch mal realistisch, die Preisklassen, die
das
du
wird
hier
alles schweineteuer,
investieren
definitiv.
Müsstest.
Also die Auswahl ist gering und du wirst eine scheiß Kohle dafür bezahlen müssen. Aber
und du hast ja gerade drei Positionen angesprochen, du hast ja gesagt, der Innenverteidiger müsstest du eigentlich nochmal nachlegen, du bräuchtest noch einen auf der Sechs, da bin ich, das sind alles Positionen, wo wir uns alle einig sind, dass das ja Bedarf hat, und Stürmer bräuchtest du auch noch,
ja.
Da sind wir hier bei jeder Spieler mindestens Bereich 20 Millionen und dafür kriegst du nicht mal was Gescheites im Winter, das heißt 60 Millionen müsste in der Zehn, glaube ich, bei niemals dran, dass das passieren wird.
Und du musst auch im Zweifelsfall erstmal Spieler irgendwie loswerden. Ne?
Also das auch noch.
So ein Wai jetzt ist ja unabhängig von dem, was wir an denen dann an Ablöse bezahlt haben, aber der kostet ja auch monatlich Geld. Das musst du ja auch irgendwie wegkriegen. Und du weißt aber auch nicht, was noch passiert. Also, ne, du hörst ja auch immer wieder, dass der Berater von Amanda irgendwie schon seit langem auf der Suche ist und eigentlich gerne im Winter irgendwie einen Wechsel seines Spielers da forcieren würde. Was machst du denn, wenn der jetzt tatsächlich irgendwie einen Club findet? Dann hast du Collins noch als Innenverteidiger, das war's. Da kannst du ja nicht mit in die Rückrunde gehen.
Ja, wobei natürlich Amanda und ein Wechsel dafür, ich denke schon, dass du ihn nur abgibst, wenn du auch einen adäquaten Ersatz hättest. Und vorne, auch wenn irgendwie eine Möglichkeit besteht, für dass du tatsächlich noch Geld für ein Wai bekommst, da ist aber ja eher auch anscheinend eine Leihe mit Kaufoption im Gespräch, wenn du sowas als einen Vergleich dann bekommen kannst. Du, René, da bin ich ja der Letzte. Wie gesagt, ich glaube aber, es wird alles sehr schwierig. Und du hast ja auch richtig angesprochen, perspektivisch kommen ja Spieler auch wieder zurück, wie ein Burkhardt, hoffen wir mal, dass er nicht zu lang jetzt ausfällt. Das ist, weiß ich nicht, ob du jetzt für die Überbrückung der Zeit, ich weiß auch nicht, wie da der Heilungs-, da ist die Eintracht und die internen Leuten natürlich viel, viel näher dran als wir von außen. Aber wenn natürlich da ein überschaubares Ende dieser Verletzungspause in Sicht ist, glaube ich, wird das noch mehr hemmen, da zu investieren. Das ist alles, sind alles schwierige Punkte. Vielleicht hat Patricia auch noch eine Idee oder das passende Kleingeld in der Tasche, kann hier als Mäzen auf oder Mäzenin, muss es ja dann heißen, glaube ich, auftreten.
Ich wünschte, ich könnte das. Kann ich leider nicht. Vielleicht irgendwann in meinen kühnsten Träumen, aber ja, keine Ahnung. Ich bin nicht so der Fan vom Wintertransferfenster, bin ich ehrlich. Es ist immer ein Pain, weil, wie ihr schon gesagt habt, es ist immer dieses. Man muss irgendwelche Lücken zusammenflicken, man muss gucken, ja, wie viel Geld gibt man denn aus, weil es immer schweineteuer ist, was ich verstehe, weil ein Spieler mitten in der Saison verlieren ist richtig beschissen, das wissen wir ja auch.
Ja.
Letztes Transferfenster haben wir Omar Mamouche abgegeben, das war auch nicht geil, aber am Ende, ne, nicht anders zu machen wahrscheinlich. Und dann hatte man ja aber noch ein Ekitike. So, deswegen Wintertransferfenster eh schon nicht der Fan, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da aktiv wird, nur wahrscheinlich nicht so eine Rundumerneuerung. Ne? Also Dennis hat es gesagt, wenn wir da jetzt 3, 4 Positionen aufzählen und sagen, ja, da vielleicht noch eine Verstärkung und da noch und da wäre ein Backup vielleicht ganz gut, das wird nicht funktionieren, glaube ich. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es punktuell vielleicht 1, 2 Spieler dazukommen werden, wenn man es irgendwie schlau anstellt. Ich habe nur mich noch gar nicht damit beschäftigt, auch mit so Gerüchten und so. Habt ihr viele Gerüchte gehört? Ich, wenn, dann nur für den Sturm.
Ja.
Tatsächlich.
Also wenn ich was gehört habe, dann war es tatsächlich Sturm. Und da geistern ja 2 Namen
genau
umher, die man, also zumindest den einen hier, diesen Orsula, den kennt man ja, der war ja im Sommer schon mal irgendwie auf dem Zettel.
Ja.
Und das andere ist ja der hier.
Ebnu Talib von Elversberg.
Genau,
oder?
Danke.
Ja.
Genau, das sind die beiden Namen, die da gerade eben irgendwie gehandelt werden.
Gut, dann habe ich nichts verpasst, nämlich. Nee. Ich dachte nämlich so, vielleicht habe ich mich auch noch nicht so doll reingelesen in diese Winter-Transfergerüchte. Vielleicht gibt es ja auch noch was, vielleicht weiß auch jemand mehr, das könnt ihr uns ja dann sicherlich schreiben.
Ja.
Aber ich bin da jetzt noch gar nicht, ich habe da irgendwie keinen Kopf für gehabt. Ja, aber das ist ja halt das, was man hört und deswegen kann ich mir schon vorstellen, vielleicht kommt ja irgendwie eine Verstärkung für den Sturm noch. Das wäre ja vielleicht sogar sinnvoll, wenn man jetzt vielleicht Wahi langsam, was heißt abschreibt, aber sagt, boah, irgendwie das funktioniert nicht so, wie wir uns vorgestellt haben, weil er ist da, aber er ist ja bisher noch keine richtige Verstärkung, leider. Ich würde, also ich frage mich auch immer, wäre das vielleicht anders gelaufen, wenn er, weiß ich nicht, wenn es einmal kein Abseits gewesen wäre oder das eine Mal, dass dann sein Tor gewesen wäre und nicht irgendwie von jemand anderem, ne? Also wenn er einfach mal getroffen hätte, weil du kommst ja auch in so einen Negativflow, wäre das Ganze vielleicht anders verlaufen. Ich will gar nicht sagen, dass er ein ultra schlechter Spieler ist oder sonst was. Was man aber, glaube ich, jetzt festhalten kann, ist, dass es bisher sehr unglücklich gelaufen ist bei diesem Verein für diesen Spieler. Und ja, ich nicht weiß, wie schnell der sich da rausziehen kann oder ob man ihn da rausziehen kann. Und dass er aber aktuell keine krasse Verstärkung ist. So, und dann haben wir einen Batshuayi gehabt, der jetzt auch verletzt ist, der ja noch so als Backup unterwegs war. Und dann hast du eigentlich mit Johnny Burkhardt deinen Nummer 1 Stürmer, der jetzt auch verletzt ist. Aber ja, klar kommt er perspektivisch zurück, aber reicht das dann am Ende, dass wir ihn haben? Und natürlich hast du noch Can Usun, den man da auf jeden Fall auch noch als offensive Kraft dazu zählen kann, der jetzt zurückkommt und wo ich auch hoffe, dass der dran anknüpfen kann, weil der hat ja auch eine wahnsinnig gute Saison gespielt, bis er sich verletzt hat. Deswegen, da habe ich schon Hoffnung, dass der Eintracht schon noch mal hilft, offensiv. Ja, aber ich glaube, da geht schon noch was, wenn man, selbst wenn man jemanden hat, den man dann irgendwie ein bisschen aufbauen kann. Klar, im Winter erhofft man sich dann, ja, die sollen sofort helfen, halte ich nicht immer für realistisch. Es kommt ja auch drauf an, kommst du in ein funktionierendes, ne, Gesamtkonstrukt, und ich weiß nicht, ob die Eintracht aktuell so ein ultra funktionierendes Gesamtkonstrukt ist. Ich glaube, so einfach ist es da aktuell nicht, sich einzufügen. Deswegen, selbst wenn jemand kommt im Winter, müssen wir vielleicht auch noch mal Geduld haben, aber kann mir schon vorstellen, dass da jemand, ja, kommt und dann hoffentlich so schnell wie möglich irgendwie eine Option ist, zumindest vielleicht als Einwechselspieler oder auch als Starter, das weiß man nicht, aber je nachdem, wie es läuft, ne? Ich habe aber jetzt auch nicht die allergrößten Hoffnungen aufs Wintertransferfenster, weil, machen wir uns nichts vor, das ist jetzt nicht das, was das Sommertransferfenster ist, wo du weißt, jetzt habe ich Zeit zu gucken und jetzt habe ich auch einen Markt, der nicht ultra überteuert ist und auch Vereine, die willig sind abzugeben, weil im Winter, glaube ich, geben die wenigsten gerne ab. Deswegen, das ist halt immer schwierig.
Ja, ich kann alles komplett nachvollziehen und ich bin auch kein großer Fan von diesem Wintertransferfenster. Ich glaube nur halt, ne, du musst dir halt sehr genau überlegen, was man glaubt, was man kadertechnisch oder mannschaftstechnisch mit den Spielern, die da sind und die halt auch wieder zurückkommen, erreichen kann. Und dann kann ich damit meine Ziele, die ich gesteckt habe, erreichen. Dann hast du die Möglichkeit, wenn nicht, entweder zu sagen, wir korrigieren die Ziele und sagen, gut, wir sehen ein, das funktioniert nicht. Wir sehen auch ein, wir können im Winter jetzt nicht irgendwie den kompletten Kader rund erneuern. Wir müssen halt unsere Ziele nach unten korrigieren. Oder du musst halt zumindest an den Stellen, wo du glaubst, dass es dir halt irgendwie helfen kann, nachlegen. Und mir ist vollkommen klar, dass wir da nicht irgendwie Innenverteidigung, defensiv zentrales Mittelfeld und den Sturm irgendwie neu aufstellen können. Aber zumindest, ja, also Sturm ist für mich
punktuell, ja, das verstehe ich.
Absolut. Ja, und defensives Mittelfeld, ja, ist halt auch die Frage. Also wenn du damit leben kannst, dass deine Doppelsechs auch in der Rückrunde irgendwie dann Chaby und Larsson oder Chaby und Skiri heißt, dann ja.
Das finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde es nur schlimm, dass jetzt halt gerade so formtief bei Larsson ist, weil das hilft halt nicht. Und das macht mir ein bisschen Sorge mit dem Afrika-Cup jetzt auch, wenn du
ja,
weißt,
der war Skiri ja jetzt auch verletzt, ne? Also der kommt ja auch aus einer Verletzung.
Ja, 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 aber auch vorher, ne? Also ich fand den auch vorher nicht so krass aktuell.
Ja.
Und wenn du weißt, dass Skiri und JB jetzt erstmal fehlen, ich weiß nicht, sind jetzt 4 Spiele, wenn die, glaube ich, bis zum Ende drin sind und nicht vorher ausscheiden. Ja, das ist jetzt nicht optimal, weil man dann ja wieder auf den Larsson setzen muss. Der muss da irgendwie wieder reinkommen. Du hast Højlund und du hast Dahoud, der das auch ordentlich macht, finde ich. Du hast schon Optionen. Du kannst einen Götze immer noch zurückziehen. Ich finde, auch wenn es jetzt nicht, wir reden seit Jahren davon, oh, ein Sechser, ein krassen Sechser, aber wir spielen seit einer Weile ja auch viel eher mit einer Doppel-Acht. Also ich finde, es ist keiner, also die wenigsten sind richtige Sechser, die wir da haben. Ja, ich glaube, das geht schon, wenn man sich da nicht in einem Ultraformtief befindet. Ja, man kann halt nur hoffen. Also das war, finde ich, auch diese Saison erstaunlich, wie viele Spieler nicht so an ihr Maximum gekommen sind. Und auch gleichzeitig. Das hat auch nicht geholfen, muss ich sagen.
Ja, also Afrika Cup geht im ist jetzt die Frage, aus Sicht des Spielers oder aus unserer Sicht, ich sag's mal aus unserer Sicht, im Worst Case bis zum 18. Januar. Das heißt, sie würden auf jeden Fall verpassen. Gut, HSV ist klar. Dortmund, Stuttgart, Bremen. Dann ist der 18., wenn es wirklich bis zum Finale geht, dann kannst du aber davon ausgehen, dass die dann auch erstmal eine Woche irgendwie noch eine Pause bekommen, weil du kannst sie ja jetzt nicht so komplett ohne Pause dann da irgendwie reinschicken. Das heißt, sie würden dann auch Karabakh und eventuell auch Hoffenheim, was dann am 24. ist, verpassen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass die zumindest über diese Gruppenphase alle irgendwie drüber kommen, die ist ja deutlich hoch oder sehr hoch, weil ja, wenn ich das verstanden habe, irgendwie auch die Gruppendritten dann noch in so eine Zwischenrunde irgendwie da reinrutschen. Also da kommen ja relativ viele Mannschaften tatsächlich bis in die K.O.-Runde durch.
Ja, zumal Algerien und Tunesien,
glaube ich, auch mit
jetzt wahrscheinlich nicht die schlechtesten Kandidaten sind.
Ja, also da gibt es Mannschaften, die deutlich weniger Chancen haben. Ja. Also wird auf jeden Fall nochmal, also wir können zumindest davon ausgehen, dass wir sie für einen Großteil der Januarspieler auch nicht da haben werden. Ja, aber dann ist halt, ne, die Frage, wie Dennis auch so richtig gesagt hat oder wie du es so richtig gesagt hast, wenn du dann einen Spieler holst und jetzt mal angenommen, du holst den relativ am Anfang des Transferfensters, zündet der denn dann direkt? Kommt der in ein so gefestigtes Gebilde und ist der so fit unterwegs, ne, gemessen daran, dass du jetzt vielleicht auch nicht absolute Mondpreise irgendwie bezahlen willst, dass der dann direkt jetzt vielleicht nicht gegen Dortmund, aber dann im Spiel gegen Stuttgart oder Bremen halt direkter irgendwie aktiv werden kann? Das ist halt ja auch so das Fragezeichen, was dann da immer dran ist.
Finde ich super schwierig. Ihr habt nämlich vorhin ja auch schon Ebnu Talib, zweite Liga, Elversberg, zwar viele Tore gemacht, aber ich glaube, der Sprung wäre auch hier sicherlich nicht sofort umzusetzen. Und das ist noch einer, wo ich sage, zu Elversberg lässt sich das natürlich fürstlichst bezahlen, wenn er zu uns kommen sollte. Also
ja,
da müssen wir richtig tief in die Tasche greifen. Aber grundsätzlich das ist, denke ich, was möglich wäre, was auch irgendwie noch in einem finanziellen Rahmen wäre. Die Frage ist, hilft er uns tatsächlich? Ist das also wir haben es ja oft erlebt, dass Spieler, die in der zweiten Liga richtig vorne getrumpft haben, in der Bundesliga tatsächlich kaum einen Stich gemacht haben. Das weißt du natürlich, kannst du überhaupt nicht einschätzen. Erfahrungen meiner, ich weiß es nicht, ne? Hat Ebnu Talib vorher irgendwo, ich weiß gar nicht, aus welcher Richtung der kommt, aber das sind im Endeffekt für mich schwierige Punkte, da jetzt zu sagen, okay, setze ich eher auf so einen Spieler, muss da auch ein gewisses oder sogar ein großes finanzielles Risiko gehen, um jetzt den im Winter zu holen, und am Ende lässt er dann doch wieder mit Knauf vorne spielen, weil, und das ist ja auch diese Skurrilität, dass, obwohl du keinerlei Stürmer mehr zur Verfügung hast, ihr habt es angesprochen, Batshuayi verletzt, Burkhardt komplett raus, und dann spielt Wahi überhaupt keine Rolle vorne im Sturm. Ich glaube, er war jetzt tatsächlich gegen Augsburg, war er auf der Bank, meine ich, aber ja, Bahuja wurde eingewechselt und hinten wurde ja viel gewechselt, aber und Uzun wurde kam in der Halbzeit, aber Wahi oder auch in Gang kam, ja, keine Ahnung. Also da hat ja in Gang kam noch mehr Spielzeit bekommen als Wahi. Also das ist schon irgendwie komplett schwierig. Ja, siehst du aber jetzt auch schon, dass wenn du perspektivisch jemanden holst, muss er ja auf jeden Fall von der Idee her stärker sein als Ngangkam und Wahi von den Eindrücken her und am besten noch stärker als Knauf, wenn er vorne alleine steht. Ja, siehst du schon, wie das Profil ja ungefähr geschärft sein muss. Finde ich super schwierig und das im Winter, ich weiß nicht. Und also macht mir eher Magenschmerzen, wenn da jetzt viel Geld investiert wird. Keine Ahnung, sehe ich... Kann ich gar nicht einschätzen, wie das funktionieren kann. Mit der Konstellation Knauf vorne gefällt mir auch nicht wirklich. Obwohl er das gut gemacht hat, gerade gegen, es war glaube ich Barcelona, ne, wo er.
Ja, aber das ist dann halt auch wieder sehr gegnerabhängig. Also du hast ja schon gesehen, gegen so Mannschaften wie Barcelona, wo du halt Raum hast, wo er halt auch seine Stärken mit Geschwindigkeit und so weiter ausspielen kann, ja. Du hast aber halt auch gesehen gegen so eine Mannschaft wie gegen Augsburg, die halt dann hinten drin steht und ihre Konterchancen sucht, da rennt er sich halt auch dumm und dusselig.
Ja, obwohl da natürlich vorne alle schlecht ausgesehen haben, also Götze, Caibi, das war ja, ja. War ja generell,
ja, aber Doan natürlich, auch haben, sie alle, natürlich, ne? Haben sie alle schlecht ausgesehen, aber du kannst halt in solchen Mannschaften halt die Stärke von einem Ansgar Knauf halt überhaupt nicht ausspielen. Und wenn du dann halt auf die Liga guckst und guckst, wie viele Mannschaften haben wir, die so in die Kategorie Barcelona fallen und wie viele Mannschaften haben wir, die in die Kategorie Augsburg fallen, dann würden mir da mehr in der Kategorie Augsburg einfallen.
Ja, ich okay, na klar, logisch. Vom Spielertypus her brauchst du normalerweise sowieso da vorne eher was Stoßstürmermäßig dann. Ja. Ist halt die Frage, was kriegst du da, was soll er kosten? Ja, ich bin da etwas, es ist komisch, ja,
ich verstehe,
wie wir am Anfang gesagt haben.
Ich verstehe deinen Punkt, ne? Also es ist halt schon, zweite Liga zur ersten Liga ist halt schon einfach auch noch ein krasser Unterschied.
Ja, zumal, weil du meintest, du weißt nicht, wo der vorher so war. Der kommt tatsächlich aus Frankfurt, aber der hat vor Elversberg, glaube ich, Regionalliga in Gießen gespielt.
Ja, okay.
Und ich weiß gar nicht, ob der nicht sogar ein halbes Jahr oder so dann vereinslos war, weiß ich nicht.
Entschuldigung, der war zwischendrin ein halbes Jahr vereinslos und hat davor in der dritten italienischen Liga gespielt.
Ja, und also so, das war schon, also das ist an sich schon die Geschichte dieses Spielers, dass er jetzt in der zweiten Liga eigentlich so krass performt, weil der halt eigentlich aus der Regionalliga kommt. Aber heißt ja auch erstmal nichts, der ist ja relativ jung noch, der ist glaube ich 22 oder so. Da können ja Karrieren noch starten, aber es ist gebürtiger
Fall.
Frankfurter. Stallgeruch ist also irgendwie da, falls das irgendjemanden hier interessiert, wenn wir der FC Bayern wären, dann vielleicht.
Find ich schon mal gut, es zeigt auf jeden Fall, dass er schon mal immer in der nächsten Klasse mithalten konnte, das heißt ab in die Bundesliga jetzt. Nee, aber das ist natürlich super, super schwierig, ihr sagt es, ne? Die Sprünge sind groß und die Erwartungshaltung, das Problem ist auch, du verpflichtest hier jemanden und eigentlich ist es so dieses, du musst jetzt performen, denn du bist die letzte Rettung, dass wir noch oben in die Plätze angreifen können, das kann ja normalerweise, das kannst du ja nicht bringen. Ne? Das ist, und ich glaube, Patrizia, du hast gesagt, im Normalfall erstmal Eingewöhnung. Wenn er von der zweiten in die erste Bundesliga kommt, ist schon eine riesen Eingewöhnung. Du kommst in ein Team, was eh aktuell hier performt, keiner über, oder dass du sagst, wow,
ja,
das ist ja ein toll funktionierendes Konstrukt, sondern Das wird super schwierig und dann hoffst du noch drauf, oh bitte, hoffentlich ziehst du den Karren aus dem Dreck. Irgendwie, keine Ahnung, kann ich mich noch nicht ganz mit anfreunden, aber ja, das ist glaube ich bei allen, egal wen du da jetzt holst, wird bei jedem der riesen Erwartungshaltung sein, wow, du bist jetzt der neue A-Stürmer hier idealerweise vorne, mal gucken, ob an dir dann, du musst eigentlich so performen, dass Burkhardt Probleme hat, an dir vorbeizukommen oder wir an der Doppelspitze mal nicht vorbeikommen, das wirst du nicht bezahlen können, das wird auch glaube ich im Winter nicht passieren. Aber gut, wie gesagt, müssen wir einfach schauen. Jetzt müssen wir mit dem arbeiten, auf jeden Fall. Der Trainer muss am Ende mit dem arbeiten, was er bekommt. Und ihr habt vorhin einen ganz interessanten Punkt noch gebracht, denn niemand hätte doch vor dieser Saison gedacht, dass Dahoud nochmal so eine entscheidende, wichtige Rolle spielt, wie er das jetzt macht.
Nee.
Er hat in vielen Spielen sehr ordentlich performt. Und nachdem jetzt ein Skiri dann auch nicht mehr und ein Shaibi nicht zur Verfügung stehen werden, ist ja nochmal eine zentralere, wichtigere Rolle, die Dawood zu auf ihn zukommt. Bin ich mal gespannt, ob er das so auch über diesen langen Zeitraum so performen kann. Dann können wir uns auch, wenn das funktioniert, ist super. Aber ob du dich darauf verlassen kannst, schwierig. Auch eine punktuelle Stelle, die einem natürlich Magenschmerzen macht. Das ist ganz normal. Also René, ich bin da schon auch bei dir. Nicht, dass du denkst.
Ja, alles gut. Ich verstehe deine Punkte und ich sehe die in vielen Fällen genauso. Am Ende wird, wie man immer so schön sagt, die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen und ich bin sehr gespannt, was die Eintracht und vor allen Dingen Markus Krösche da tut, weil am Ende ist er ja auch derjenige, der dann das Ziel auch so ein Stück weit mit ausgibt. Dann muss er halt auch dafür sorgen, dass da ein Kader auf dem Platz steht, mit dem man die Ziele dann erreichen kann. Aber du hattest gerade eben ja den Punkt angesprochen, wir müssen mal gucken, was wir jetzt mit dem Material machen, was wir da haben. Also Material klingt immer so ein bisschen schwierig, aber ne, mit den Spielern machen, die da sind. Und wir haben ja noch ein Spiel in dieser, jetzt will ich schon wieder Hinserie sagen, das ist ja noch gar nicht Hinserie, wir haben noch ein Spiel in diesem Kalenderjahr am kommenden Samstag, das wahrscheinlich heiß ersehnteste Auswärtsspiel seit langem. Es geht mal wieder zum HSV, die ja auch eigentlich gar nicht so verkehrt unterwegs waren, jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, einen kleinen Dämpfer in der Liga zuletzt hatten oder auch immer mal wieder so ein bisschen Wechselbad der Gefühle, die aber wahrscheinlich auch ihr letztes Heimspiel einfach auch mit viel Energie und Elan zu Ende bringen wollen. Und die wohl spannendste Frage ist natürlich, wie stellt die Eintracht denn da auf? Und da bin ich sehr froh, dass heute die Aufstellungsfachfrau Patricia mit dabei ist. Wie würdest du denn gegen den HSV aufstellen?
Boah, weiß ich nicht. Das stellt sich aber auch schon fast von alleine auf,
ja,
oder
das
nicht?
Das ist die Frage. Also gehen wir es mal von hinten durch. Im Tor etc., da wird man wahrscheinlich keine Experimente machen. So,
ja, glaube ich auch nicht.
Auf der rechten Seite ist mit Christensen auch alles klar. Und ich glaube, den brauchst du auch einfach als diesen Emotional Leader, der auf der einen Seite in der Lage ist, die Gegenspieler ordentlich rund zu machen, aber auch auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass es da nicht zu so einer Eishockey-like-Schlägerei kommt, wie es Collins versucht hat da gegen Augsburg am Wochenende. So, dann ist die Frage auf der anderen Seite. Theat ist nicht da, weil fünfte gelbe Karte. Das kommt natürlich jetzt auch noch hinzu.
Mist, stimmt ja.
So, das heißt, eigentlich stellt sich da auch von alleine auf und du musst Nathaniel Brown spielen lassen, oder?
Ja.
Auf jeden Fall.
So.
Der ist ja auch wieder.
Das ist ja jetzt auch nicht so eine Höchststrafe, ne? Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm.
Nee, der war genau. Aber ja auch ein bisschen überspielt, ne? Also.
Ja, das stimmt, aber jetzt so fürs letzte Spiel.
Muss er jetzt auch nochmal irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen, wie man so schön sagen würde. So, und dann jetzt Innenverteidigung.
Also, Koch hat mittrainiert. Das
Koch
heißt,
hat mittrainiert, der ist wieder da. Theat hatten wir gerade eben gesagt, ist definitiv keine Option. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Koch auch sich da wieder durchbeißt. Dann ist die Variante Koch und wen daneben? Collins, Amanda?
Ich denke, also das wird wieder Collins sein, oder?
Würde ich auch spielen. Dreierkette würde ich ungern umstellen hier beim Spiel gegen HSV. Also ich würde tatsächlich mit Collins spielen.
Du musst ja auch die Außenbahn dann wieder besetzen.
Ja.
Ja, okay. So, dann jetzt die Doppelsechs.
Ja, haben wir ja nicht mehr so viele. Also JB und Skiri sind weg.
Ja.
Das heißt, ich würde wahrscheinlich Dawood aufstellen, so wie er jetzt zuletzt auch gespielt hat. Und dann weiß ich nicht, wie es mit Larsson aussieht. Kann der schon? War der krank? Was war letztes Mal? Ich weiß es gar nicht mehr.
Der hatte irgendwie, glaube ich, wieder so ein bisschen.
Boah, gute
Frage.
Ich
wusste es. Ich habe es irgendwie vergessen. Oh mein Gott. Ich wusste es sogar wegen Kickbase. Unter anderem. Also nicht, dass ich ihn habe, aber es haben Leute bei uns. Und wir haben noch gesagt, haha, hast du den aufgestellt? Das ist ja schade für dich. So. Nee, aber der steht hier auch als fit gelistet. Ich glaube, der war irgendwas,
der
hatte
irgendwas. Ich glaube, das war irgendwas Belastungsstörung. Hatte, also
nee, der war irgendwie angeschlagen. Oder? Ich glaube, der hatte irgendwie so einen grippalen Infekt oder irgendwie sowas.
Ja, ich habe so eine kleine.
Aber er war auch heute mit auf dem Trainingsplatz. Also gehen wir mal davon aus, dass er auch.
Ich glaube, dann wird halt Larsson spielen, ehrlich gesagt, wenn er fit
unbedingt.
Ist.
Unbedingt. Also die Alternative ist ja, du hast mit Dahoud ja jemanden, der auf jeden Fall sich dann fast schon mit ausstellt.
Ja, den hatten wir ja gerade eben schon genannt, dann hast du nur noch
genau.
Højlund.
Und Højlund würde ich jetzt nicht von Anfang an spielen
also
lassen.
Also Højlund hat mir jetzt durchaus auch nicht so schlecht gefallen.
Ja.
In den Einsatzzeiten, ich fand schon, dass der da nochmal so ein bisschen für so ein bisschen Action gesorgt hat. Aber ja, also ich würde mich
glaub
da
nicht,
schon...
Ich glaube nicht, dass er startet irgendwie.
Nee, das ist so klassisch Einwechselding.
Ja, musst du wahrscheinlich auch, wenn, also irgendwann, also du brauchst ja irgendjemanden, den du noch reinbringst. Und wir haben ja schon sehr, sehr viele, die eigentlich Einwechsler sind, jetzt, beziehungsweise zuletzt waren, schon in der Startaufstellung.
Ja.
Also, ja.
So, dann Offensive. Also, fangen wir auch da mal mit dem Einfachen an. Doan auf rechts ist, glaube ich, auch vollkommen klar.
Ja.
So, und jetzt wird's spannend. Was machst du in der Mitte, was machst du im Sturm und was machst du dann dementsprechend links?
Ich würde hoffen, dass Usun fit genug ist zu starten, ehrlich gesagt. Der wurde ja jetzt immer eingewechselt. Ich weiß halt nicht, ob er es schon gehen kann, so, aber vielleicht kann man es auch probieren und ihn dann sonst später auswechseln. Also
ja, bin ich bei dir.
Gucken,
aber
wie weit er gehen kann.
Aber wo lässt du ihn starten?
In der Mitte für Götze, oder? Götze waren nicht gut, die letzten Spiele auch.
Ja, das stimmt. Allerdings.
Ja. Ist eine Variante. Wen stellst du dann in den Sturm?
Ich würde Baroja über die Seite kommen lassen und nochmal mit Knauf anfangen vorne.
Ja, so viel mehr gibt's, glaube ich, auch nicht. Ne?
Ja gut, du kannst auch einen Uso nach vorne ziehen und einen Götze dahinter spielen lassen.
Ja, und dann Knauf auf die...
Auf die linke Seite.
Auf den Flügel, ja.
Bin ich auch fein mit. Die Frage
es wird, also ich glaube, jeder von denen wird auf jeden Fall spielen. Es kommt jetzt halt nur drauf an, wer startet, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann früher oder später alle eingewechselt werden. Also ich werde, Bahoya werden wir wahrscheinlich sehen, wir werden Knauf sehen, wir werden wahrscheinlich auch einen Götze und einen Usun sehen. Ich weiß halt nur nicht, wer von denen startet. Ich weiß nur, dass Doan safe starten wird.
Ja, das ist also, das war das easy Ding.
Ja. Also wenn ich es mir wünschen könnte, würde auf jeden Fall Usun starten.
Mhm.
Ja, wahrscheinlich auf der Götze-Position.
Ja, gut, dann
Knauf davor und links bei Hoja. Es ist ein Auswärtsspiel, ja. Ah. Ja, mein Gott, ne?
Eigentlich ein geiles Tempo vorne drin und jemand, der mit Usun, der auch was mit dem Ball anfangen kann, genauso wenn Götze dafür kommen würde. Das Einzige, was so ein bisschen die Problematik ist, dass ein Bahoya jetzt auch nicht unbedingt so,
war jetzt auch nicht so
geil
gut
performt hat in den Spielen, auch wenn er eingewechselt wurde. Vielleicht braucht er mal wieder einen Einsatz von Anfang an, Startelf, und dann kannst du immer noch umstellen auch, dass du sagst, ich versuch's doch von der Statik her mehr mit einem Knauf mal über die Seite und bring Götze, zieh im Endeffekt einen Uso nach vorne. Oder probierst doch mit Ngangkam oder Wahi mal vorne dann in der Spitze als Einwechselspieler. Ngangkam hatte ja dann doch auch mal immer so ein paar Minuten noch mal bekommen. Wahi, keine Ahnung, ist er überhaupt im Kader? Das werden wir dann sehen. Aber das wäre, denke ich, was, womit man ganz gut arbeiten kann. Wenn du einfach mal schaust und versuchst auch das Tempo irgendwie reinzubringen, das haben sie ja definitiv. Also auch Doan, auch wenn es ein Duseltor war, ist das auch jemand, der immer irgendwie ein bisschen Torgefahr noch mitbringt. Das heißt, also da haben wir auch schon gesagt, das ist definitiv jemand, der von Anfang an spielen wird.
Was glaubt ihr denn generell, was das so für ein Spiel wird und wie es am Ende des Tages ausgehen wird?
Also ich glaube tatsächlich, dass wir hier gewinnen werden in 2-1. Warum? Weil ich hoffe, dass wir im Endeffekt tatsächlich die Räume, die wir bekommen werden, mit Tempo ein bisschen bespielen und ja, normalerweise Qualität vorne ist dann schon beim einzelnen Spieler da, muss halt abrufen und hinten ein Tor, hoffe ich jetzt einfach mal, dass es dabei bleibt, aber Hamburg, letzten Spieltag haben sie ja wirklich mal hier wieder ordentlich gegen, was war das, Hoffenheim oder gegen wen sie gespielt haben?
Ja.
Das ist schon, die haben auch die Möglichkeiten, immer mal zu ärgern und machen auch doch das ein oder andere Tor. gegen uns hoffen wir mal, dass die Eintracht die Abwehr mal ein bisschen stabiler hat und nur eins fängt und wir es trotzdem mit 2-1 übers Ziel retten. Das wäre zumindest für den Saisonausschluss. Du hast gesagt, René, wenn du dann mit 27 Punkten aus der nicht Hinrunde, sondern aus der aus dem Jahr 2025 ausscheidest, ist das, glaube ich, schon eine sehr gute Ausgangsquote für.
Ja, also wenn du die 3 Punkte holst, dann sind wir, glaube ich, da nach wie vor in absoluter Schlagdistanz. Dann haben wir die Ziele bis hierhin erreicht. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein spannendes und ein interessantes Spiel. Ich freue mich richtig drauf, dass wir mal wieder ein Pflichtspiel gegen den HSV haben. Ich glaube, da sind auch wahnsinnig viele Eintracht-Fans vor Ort. Also da wird eine geile Stimmung irgendwie sein. Der HSV wird versuchen, da irgendwie noch was mitzunehmen. Ich glaube, da gibt es genügend Raum. Und wenn da so ein bisschen die Energie von den Rängen auf den Platz übergeht und da jeder ein bisschen mehr motiviert ist, dann kann das ein richtig geiles Spiel werden. Ja, also ich glaube schon, die Tendenz ist eher, dass wir gewinnen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das einfach so ein hoch emotional und hoch energetisches Unentschieden, so ein 2-2 am Ende des Tages wird.
Ja, es kann gut sein. Also ich gehe auch auf jeden Fall mit einem Gegentor. Ich hoffe einfach, dass man das irgendwie schafft, das noch zu gewinnen. Deswegen würde ich jetzt auch mal mit einem 2-1 für die Eintracht gehen, wo auch viel Hoffnung mit dabei ist. Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich, weil, also nicht per se vor dem HSV, obwohl die das sehr ordentlich machen jetzt die Saison, aber einfach dieses, dass die in den Heimspielen jetzt so krasse Erlebnisse hatten zuletzt. Ich glaube, das kann schon beflügeln. Die haben ja hier ihr Nordderby gespielt gegen Bremen. Da haben sie ja sehr ein spätes Tor gemacht dann noch, das 3-2. Und dann haben sie ja gegen Stuttgart, das war auch zu Hause in
Hamburg,
oder? Ja,
Stuttgart war zu Hause, ja.
2-1, ja.
Das war ja dieses ganz, ganz späte 2-1.
Ja.
Das beflügelt ja schon. Das ist ja schon eigentlich geiles Erlebnis. Wir kennen das alle. Ich hoffe jetzt einfach mal für die Eintracht, dass das ein bisschen so ein Dämpfer war gegen Hoffenheim, dass sie da wirklich 4 Tore gefressen haben. Das ist ja ordentlich. Die haben ja dann in den letzten 2 Spielen wegen diesen 4 Toren auch 6 Tore kassiert. Das ist jetzt auch nicht wenig. Mhm. Also Chancen gibt es anscheinend. Ich hoffe, die Eintracht kann die nutzen und da irgendwie einen Deckel zumachen, den Deckel drauf machen, den Sack zumachen, so, weil diese 2 Spiele, das waren ja schon so Freak-Spiele gegen Bremen und Stuttgart. Hm. Und das macht mir so ein bisschen Angst, dass die das vielleicht irgendwie nochmal mit diesem Zuhause-Spielen verbinden, dass das irgendwie krass war, dass das geil war, was es ja auch war und dass es denen irgendwie Motivation, Euphorie gibt. Und dann könnte es wirklich schwierig werden, weil wir wissen es alle, die Eintracht ist auch immer gut für ein Gegentor, ne? Also so ist nicht. Ja, deswegen habe ich da schon Respekt vor diesem Auswärtsspiel. Aber ich hoffe trotzdem, dass es irgendwie gut ausgeht. Nochmal zum Jahresabschluss wäre, glaube ich, wichtig, wenn man seine Qualität zeigen kann. Und dann einfach, wenn es ein 2-1 ist, ist es okay. Wenn es ein 1-0 ist, von mir aus auch. Also es kann auch ein dreckiges 1-0 werden. Ich glaube da nur nicht mehr dran, weil nee, irgendwie zu 0 spielen, da tippe ich schon gar nicht mehr drauf. Irgendwie einer geht eh immer rein. Von daher, ja, ich hoffe auf ein 2-1. Ich fahre übrigens hin und ich bin das erste Mal im Volksparkstadion. Cool. Deswegen, yes, ich habe richtig Bock und ich hoffe, es wird auch ein gutes Spiel. Also ich glaube, ich werde so oder so eine gute Zeit in Hamburg haben, habe ich immer. Aber es wäre schon schön, wenn die Eintracht da noch so einen schönen Jahresabschluss hinlegen könnte. Vor Weihnachten, kleines Weihnachtsgeschenk. Ja. Wäre top.
Ja, fänd ich super gut und dann hättest du auch ein direkt positives Ergebnis im Volksparkstadion. Das wünschen wir uns doch alle. Ich würde sagen, damit haben wir so ziemlich alles, was wir auf unserem Redezettel hatten, für diese Woche erwähnt. Und ich würde sagen, wir machen mal den Sack zu. Wir entlassen euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, in eine hoffentlich angenehme Vorweihnachtszeit und wahrscheinlich auch in eine Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche noch eine Folge hinkriegen. Die Kalender sind ja dann doch vielleicht noch irgendwie ein bisschen voll. Wir haben zumindest mal noch auf unserem Ideenzettel, dass wir vielleicht noch so eine kleine Jahresend-Abschlussfolge machen. Ich verspreche da jetzt erstmal noch nichts, aber wir werden mal gucken, was da die Kalender noch irgendwie hergeben. Falls wir keine Folgen mehr machen, wünschen wir euch auf jeden Fall ein wunderschönes Weihnachtsfest. Einen guten Start auch schon mal ins neue Jahr, falls wir eben keine Folge mehr machen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall vor dem ersten Spiel in dem neuen Jahr wieder melden, was ja gar nicht so weit weg ist. Das ist ja schon in der zweiten Januarwoche. Also von daher, die Pause ist so oder so ziemlich kurz. Aber in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Bis dahin, macht's gut.
Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.